Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute die 192. Folge, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, heute am 2.11.2009.
Sehr schön gesagt. Und ich begrüße alle Zuschauerinnen, alle Zuschauer, die Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche Ihnen genauso wie du eine sehr schöne Sendung.
Das wünsche ich mir auch, ja. Wir haben heute verschiedene Themen. Unter anderem haben wir Heinz Schmitz wieder bei uns, unser ständiger Korrespondent und Halbmitglied mittlerweile.
Hallo.
Grüß dich, Heinz. Und dann haben wir noch einen Gast, der aber nicht im Studio ist.
Das ist der Peter Welschering, der meldet sich wieder aus Kornwestheim.
Und im Groben geht es um das gleiche Thema auch, wenn es aus etwas unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus dargestellt wird, und zwar Schüler-VZ.
Ja, und überhaupt Karrieregefahr durch Web 2.0, also durch die Daten, die im Netz zu finden sind, überall. Da muss man sehr vorsichtig sein, oder was sagst du, Heinz?
Ja, Schüler-VZ war jetzt nur ein Beispiel, da wird Peter später noch mehr zu sagen. Das Netz vergisst ja nichts, das Internet. Wenn man also irgendwas reinstellt, muss man mit rechnen, dass andere es auch finden. Privatbereiche oder sowas sind nur theoretisch möglich, wie diese Hacks, die immer wieder kommen, zeigen.
Es gibt auch diese Friedhöfe, wo eben Webseiten ins Grab gelegt werden und die liegen ganz stark im Grab drin, aber man kann das Grab besuchen gehen. Ja, und das sind Originalseiten dann wieder da.
Ja, zum Beispiel Google archiviert ja alle Seiten, die sie finden und die sie für würdig halten.
Ich möchte da noch was dazu sagen. Ja. Entschuldigung, aber ihr wart so hektisch da drin. Das ganz große Problem, was ich sehe, ist, dass die Volksmeinung ist, ich habe ja nichts zu verbergen. Das kann ja jeder wissen. Wenn aber jetzt nun wirklich Dinge ans Licht kommen, die nicht jeder wissen sollte, dann hat man eben, wie ihr beide schon gesagt habt, keine Möglichkeit, das wieder wegzubekommen. Es gibt natürlich auch die Situation, dass mir heute etwas gleichgültig ist, ob es ein anderer weiß, aber morgen nicht mehr, weil sich meine Situation, meine Berufs- oder Lebenssituation geändert hat. Und den Leuten möchte ich mal eins ganz klar machen. Das Internet vergisst nichts, sagt man immer. Und viele Leute sagen, ja, man kann es auch wieder rauskriegen. Es gibt sogar Firmen, die viel Geld dafür nehmen und versuchen, Informationen herauszubekommen. Aber man sollte sich eins überlegen, wenn wir irgendwo öffentlich eine Geschichte erzählen und 1000 Leute hören das, dann kann man hinterher natürlich dagegen klagen und sagen, du darfst es nicht weitererzählen, du darfst es nicht wissen. Aber aus den Köpfen der Leute bekommt man es genauso wenig wieder heraus, wenn es einmal da drin ist, wie aus dem Internet.
Und aus dem Internet kriegt man es auch nicht raus, auch wenn man es versucht. Es gibt immer welche Kopien und wenn sie illegal sind. Die Problematik, die sich stellen kann, wie du schon angedeutet hast, ist eine verändernde Situation. Ich bewerbe mich auf eine neue Stelle. Die Personalchefs gehen heute alle her, oder über 30% geben es öffentlich zu, die Personalabteilung, dass sie im Internet über ihre Kandidaten recherchieren, dass sie versuchen, alles an Hintergrundinformationen rauszukommen, damit der Bewerber richtig eingeschätzt werden kann. Auf der anderen Seite hat man jetzt eine schöne Party gefeiert mit seinen Freunden und will dann auch in einer Community die Bilder, die man dann gemacht hat, vielleicht etwas angetrunken zur Verfügung stellen. Ein Personalchef sieht das und sieht dann plötzlich einen betrunkenen Bewerber darum liegen. Der Eindruck, den er hinterlässt, ist dann nicht der beste. Und das kann einer Karriere sehr, sehr hinderlich sein. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass man sich in Communities rumtreibt, die eventuell nicht ganz gesetzeskonform sind. Wenn man sich zum Beispiel schwarze Software runterlädt oder diese illegalen Film-Downloads macht. Auch diese Daten können im Netz plötzlich wieder zur Verfügung stehen. Die poppen plötzlich irgendwo auf und können dann ist man plötzlich ein Gesetzesbrecher und das kann zur Kündigung führen. Deswegen sind die Sachen, die passieren, ich meine jetzt gerade, was gerade jetzt bei Libri passiert ist, dass plötzlich Rechnungen offen lagen, ist nicht weiter schlimm, wird man sagen. Da könnte eben einer meine Bücher einsehen. Es kommt aber darauf an, welche Bücher man gekauft hat. Vielleicht soll der andere das gar nicht wissen. Eventuell hat man sich irgendwelche Literatur gekauft, wo der Ehefrau zum Beispiel auch nichts wissen soll.
Oder StudiVZ war ja nun auch, dass die
Daten da plötzlich... Da standen dann plötzlich Millionen von Daten offen zur Verfügung. Wir haben es erlebt bei der Bundesagentur für Arbeit, dass er auch gerade hochpoppt.
Erleben es auch noch,
dass die Software so gestrickt war, dass potenzielle Arbeitsanbieter in Unterlagen von Hartz-IV-Empfängern reingucken können, inklusive der persönlichen Daten.
Nur, ich verstehe dabei eins nicht. Was denken sich diese Leute eigentlich dabei, wenn sie solche Software verwenden, benutzen? Haben die überhaupt einen Verstand? Sind die überhaupt in der Lage, zwei und zwei zusammenzuzählen? Haben die schon mal das Wort Datenschutz in irgendeiner Art gehört? Wie kann man denn die persönlichen Umstände, Krankheiten, irgendwelche Urteile, Knastbesuche oder Suchtgefahr oder sonstige Sachen, die diese wirklich hochsensiblen Daten potenziellen Arbeitgebern zur Verfügung stellen. Die müssen doch einen Knall haben, diese Leute. Die müssen da raus. Die müssen doch wirklich arbeitslos werden. Das ist doch das Beste, was man tun kann. Sowas kann doch gar nicht sein.
Vielleicht sind die Leute einfach zu schlecht ausgebildet. Vielleicht wissen sie zu wenig darüber.
Oder zu unsensibel.
Das wäre jetzt das Nächste gewesen, dass sie einfach nicht wissen, mit welchen Daten sie umgehen und glauben, ach, das ist ja nur im Computer, das sieht eh keiner. Ja. Und genau das ist falsch. Genau das wird gefunden und genau das wird auch brutal ausgenutzt.
Der Datenschutz. Ich kann da eine Geschichte zu erzählen. Damals beim WDR bin ich öfter im Fahrstuhl mitgefahren und da war unser Postmann, der hat so ein kleines Wägelchen gehabt und da lagen oben Briefe drin. Und ich stand im Fahrstuhl und konnte sehen, ach, der Herr Müller kriegt einen Brief, der Herr Meier kriegt einen Brief. Und ich habe das dann als Verbesserungsvorschlag eingereicht und habe da Geld für gekriegt, dass ich so eine schöne Verbesserung gemacht habe, dass man das abdecken möge. Da wurden auch so Deckel gekauft für auf die Dinger drauf. Jetzt war ich letztens wieder beim WDR. Wo sind die Deckel geblieben? Sind die alle verloren? Denn da stand wieder so ein Männlein da drin, wo ich gelesen habe, ah, Herr Doktor so und so, ah, Herr Intendant so und so. Das ist der Datenschutz bei uns.
Vielleicht macht das jetzt ein Dienstleister im WDR und kein Angestellter mehr.
Die sind froh, dass der Wack nicht mehr da ist und sagen, jetzt können wir wieder machen, was wir wollen.
Ja. Oder eben diese Rondomate, diese Adressendings auf dem Schreibtisch, müsstest du ja jeden Abend einschließen. Denn am nächsten Morgen kommt die Putzfrau und die könnte mal schnell gucken. Vielleicht hat die einen Auftrag,
wobei
zu sagen, hat der eine Telefonnummer von dem und dem?
Wobei man dann da noch den Zugriff feststellen kann oder den Personenkreis. Den Personenkreis kann man eingrenzen. Beim Internet hast du eben Milliarden von Leuten, die reingucken können.
Gut, wir waren bei der Bundesanstalt für Arbeit und den Schweinereien, die da ziemlich blödsinnig zulassen.
Bei der Bundesanstalt für Arbeit kann man nicht viel gegen unternehmen, denn das sind Daten, die abfordern. Da kann man wirklich nur an die Verantwortlichen appellieren, da sorgfältiger mit umzugehen und die Daten einfach nicht nach außen zur Verfügung zu stellen. Was man persönlich machen kann, ist gerade bei diesen sozialen Netzwerken, die ja die Gefahrenstelle an sich sind für jeden, wenn er in Arbeit ist und nicht in einer Notlage ist, dass man sehr, sehr vorsichtig ist mit, was man reinstellt. A, dass man bei Fotos sehr zurückhaltend ist. B, dass man diesen Online-Freunden, die man ja plötzlich zu Tausenden hat, einfach nicht mehr traut. Denn wer sollte sich eine Freundschaft anbieten, wenn man ihn nicht persönlich kennt? Das ist normalerweise eine sehr persönliche Sache. Und dann ist natürlich ein Punkt, ich weiß nicht, wie oft wir das hier schon gesagt haben, die Passwortgeschichte. Es sind immer noch 30% aller Passwörter, die lexikalisch zu knacken sind. Das heißt, die also in irgendwelchen Wörterbüchern stehen, wo es auch Listen für gibt. Die kann man im Internet von verständnisvollen Hackern kriegen, die das einfach knacken. Also, wenn Passwort, bitte sicher, bitte mit Zahlen, Sonderzeichen und Buchstaben, keine Wörter, die im Lexikon sind. Wir bieten das immer wieder runter. Aber es ist gerade in solchen Situationen extrem wichtig, denn es kann wirklich die Karriere kosten.
Das kann die Karriere kosten, ja. Ich glaube, dass wir hier gegen Windmühlen kämpfen. Ich glaube, ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt das nicht. Entweder aus Unverstand oder aus Unwissen oder aus Gleichgültigkeit. Außerdem die Gier der Menschen, die ist einfach groß. Wenn ich irgendwo eine Zahl-Zurück-Karte angeboten bekomme und dann bekomme ich meine Punkte und darf mir anschließend eine Tüte Gummibärchen holen, nachdem ich drei Monate lang gekauft habe.
Er meint dann mich damit mit Payback, oder? Mit dem Zahl-Zurück.
Ja. Bezahlback.
Bezahlback. Das tut er ja nicht.
Mein Rücken ist ja schon bezahlt. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, wie freiwillig diese Daten abgegeben werden, wie freiwillig gesagt wird, ich wohne da und da, wie anschließend kontrolliert werden kann, wenn ich einkaufe, nur weil ich diese Karte verwende, was hat er gekauft, wie viel hat er gekauft, wann war er das letzte Mal da, ach, wie häufig kauft er das denn? Und den Leuten ist das egal, die sagen, sie haben nichts zu verbergen. Vielleicht wird es so sein, dass wir künftig eben wirklich von jedem wissen können, was er wann wo getan hat. Und dazu kommt jetzt noch Google mit seiner neuen Software, sagen wir mal.
Perfide Software?
Nein, ich wollte nicht perfide sagen. Ich wollte was viel anderes ausdrücken damit. dass dann damit jeder wissen kann, wer wann wo unterwegs ist und vor allen Dingen Google weiß es, in welchem Hotel bin ich, was habe ich um die Ecke. Ich habe ja vor 2 Wochen in München, habe ich mir das und das und das gekauft und jetzt bin ich im Hotel und da ist um die Ecke ein solcher Laden und dann bietet man mir das an. Diese Welt wird einfach grausam und ich glaube, man muss da reingeboren werden, um es gleichgültig werden zu lassen. Und vielleicht wird irgendwann dadurch, dass jeder jederzeit über jeden alles wissen kann, die Datenflut so groß und so gleichgültig, dass wir einfach damit weiterleben werden.
Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sind vermurkst. Zu den Vermurksten gehöre ich zum Beispiel. Ich glaube, 11 Millionen Einträge oder irgendwas mit meinem Namen und mein Geburtstag steht drin, meine Telefonnummer steht irgendwo drin. Ich brauche jetzt gar nicht mehr zu versuchen, das rauszuholen. Da werde ich in meinem Leben nicht mehr mit fertig. Bei dir geht es wahrscheinlich ähnlich.
Nein.
Das ist alles.
Meine Telefonnummer steht da nicht drin. Da steht eine drin, wo die Leute auf dem Anrufbeantworter landen, der aber nicht abgehört wird, der direkt weitergeleitet wird zu den Anwälten, aber sonst nicht.
Okay.
Hast du einen akustischen Müllkoch?
Also man kann seine Personaldaten auch.
Ja, Wolfgang Back, bei dir ist nicht mehr so schlimm. Du willst dich nicht mehr um neue Stelle bewerben, weil du in Ruhestand gegangen bist.
Ja. Er ist in Unruhestand gegangen. Ja.
Vielen Dank, Heinz. Es ist wichtig, dass wir sowas dauernd da erzählen.
Vielleicht können wir die Entwicklung dadurch ein bisschen bremsen, aufhalten. Glaube ich nicht.
Nö.
Wolfgang. Wir mahnen immer und warnen immer und sagen immer, gebt eure Daten nicht einfach so preis, denn es könnte ja mal was passieren, es könnte ja irgendwo dummerweise irgendeine Software oder irgendein Böser oder irgendwie irgendetwas. Und jetzt ist letztens etwas passiert, was man eigentlich so nicht gesehen hat, vor allen Dingen in einem Bereich, wo sehr viele unerfahrene, ganz junge Mitbürger ihre Daten hineingestellt haben, um Gleichartige, Gleichgesinnte zu suchen, zu finden, zu kommunizieren, sich mit denen auszutauschen. SchülerVZ.
Ja, die haben ja auch gar keine Erfahrung im Grunde genommen mit den Daten bisher. Das ist ja auch kein Schulthema. Das müsste ja eigentlich in der Schule müsste das gelehrt werden heutzutage.
Ja.
Das gehört dahin.
Datenschutz und wie schütze ich meine Daten ist eigentlich ganz wichtig, dass man so etwas in der Schule bespricht.
Ja.
Aber wer soll es machen?
Vielleicht der Peter Welchering?
Peter, du bist aber kein Lehrer, aber du hilfst unseren Zuhörern und uns dabei.
Ja, aber wahrscheinlich nicht den Schülern, die einfach arglos ihre Daten da hochstellen und dann nicht daran denken, dass solche Daten, wie etwa bei SchülerVZ geschehen, dann auch automatisch ausgelesen werden können und teilweise eben auch sogar weiterverkauft werden können.
Was ist denn da passiert und wie ist das passiert?
Also was wir bisher wissen, über 1 Million Datensätze bei SchülerVZ sind über ein Datensammelprogramm abgesaugt worden. Und was wir noch nicht wissen ist, wollte nun dieser Hacker, der das gemacht hat, tatsächlich die VZ-Gruppe erpressen oder hat er das im Auftrag von irgendwelchen Adresshändlern gemacht oder hat er das im Auftrag von organisierter Kriminalität gemacht, die beispielsweise solche Daten ja auch benutzen, um etwa Kreditauskünfte oder Ähnliches zu fälschen. Oder hat er das gemacht im Auftrag von irgendwelchen Leuten, die dann gezielt an junge Leute rangehen wollen und denen Werbemails schicken wollen.
Weißt du etwas Näheres, wie der überhaupt daran gekommen ist?
Ja, offensichtlich auf 3 Wegen. Zum einen hat er so einen Suchroboter gestartet, beziehungsweise programmiert zunächst mal, wobei man sagen muss, solche Datensammelprogramme oder solche Suchroboter, die werden so seit ungefähr 9 bis 10 Monaten auf verschiedenen Programmierbörsen ausgeschrieben. Das heißt, da wird dazu aufgefordert, programmiert uns doch mal ein Datensammelprogramm, mit dem wir Facebook, Xing, VZ in allen möglichen Abarten und andere soziale Netzwerke eben absaugen können. Denn der Punkt, der dabei interessant ist, es wird ja eigentlich sichergestellt, wenn man sich in solche sozialen Netzwerke einwählt oder die aufruft über eine www-Seite, über einen Zugang eben zum Internet, dass an der anderen Seite des Bildschirms zunächst mal ein Mensch sitzt. Das wird gemacht mit sogenannten Captchas, die kennt ihr bestimmt, das sind diese schönen Bildchen, auf denen dann steht A96M3U und gib bitte diesen Sicherheitscode ein. Und da ist bei SchülerVZ wohl offensichtlich Folgendes passiert. Diese Captchas, diese Zugangssperren, die verhindern sollen, dass eben solche Suchroboter das automatisch alles sammeln, die sind von einem zweiten Programm umgangen worden, das diesem Suchroboter quasi zuarbeitet. Das heißt, so ein Captcha ist runtergeladen worden auf einen Zeichenerkennungsserver, der mit dem Suchroboter eben dann in Verbindung steht. Da wurden die einzelnen Zeichen dieses Captchas sozusagen isoliert aufgeteilt, aufgesplittet. Die wurden dann erkannt von der Software und dann konnte eben der Suchroboter eingeben, aha, die Sicherheitsabfrage, die du haben willst, ist also AB93XY, das ist der Sicherheitscode und jetzt gib mir mal die Daten rüber.
Mhm. Ja, ja. Interessant. So, das heißt also, da hat sich dann der Suchroboter quasi angemeldet, nachdem er diese Mensch-Maschine-Sperre erfolgreich überwunden hat. Und was hat er dann weitergemacht?
Ja, und weiterhin hat er sich dann beispielsweise auch als normaler User angemeldet und hat dann gesagt, ich möchte gerne mal verschiedene Freundschaftslisten einsehen. Und über diese Freundschaftslisten, die eigentlich auch geschützt sind, da liegt nämlich so eine sogenannte Quersumme über einen Hashcode drüber, da ist er dann an Daten gekommen, die eigentlich überhaupt nicht für die Öffentlichkeit freigegeben sind, sondern eben nur für bestimmte Nutzerkreise, etwa für ganz bestimmte Freunde, etwa bestimmte Bilder oder das Geburtsdatum oder bestimmte Hobbys oder bestimmte Tauschbörsen, in denen man ist. Und diese Daten sind dann relativ zielgerichtet gesammelt worden, sodass man davon ausgehen kann, vermutlich sollten diese Daten dann wohl auch weitergegeben werden an Leute, die konkret mit bestimmten Werbemails oder Ähnlichem aufsetzen und diese Leute ansprechen.
Da kann man doch sagen, dass das Ganze State of the Art war. Das wurde also nicht nachlässig programmiert, sondern mit diesen Bildern arbeiten ja viele, mit diesen Sicherheitsbildern. War das so oder war das doch ein leichtsinniges Programmieren?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also es gilt zum einen immer noch als State of the Art, wobei inzwischen weiß man, dass solche Captchas leicht heruntergeladen und geknackt werden können. Beispielsweise habe ich mir vor 2 Wochen in Minsk so eine Programmierstube angeschaut. Die machen nichts anderes, als solche Captchas dann wirklich automatisiert zu beantworten. Wobei die sogar weitergehen als mit normalen Sicherheitscodes. Die haben sich auch der Frage zugewandt, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Anbieter in einem sozialen Netzwerk einen Captcha eingeführt hat, auf dem beispielsweise steht, wie viele rote Pfeile siehst du hier? Weil das kann ja mit so einer Zeichendatenbank nicht so einfach abgeglichen werden. Und da haben die dann auf ihrem Capture Exchange Server, so heißt das, kann man inzwischen auch kaufen von diesen Hackern, da haben die auf ihrem Capture Exchange Server dann eine Routine aufgelegt, die mit einer Mustererkennung solche Sicherheitsabfragen erkennt und dann eben auch beantwortet. Sodass also Captures dieser Art eigentlich nicht mehr in Programmiererkreisen als wirklich sichere Abfrage gelten, dass es sich da wirklich um einen Menschen handelt. Das zweite bei diesen sozialen Netzwerken ist die häufig installierte Supersuchfunktion. Mit so einer Supersuchfunktion komme ich an Daten, die eben nicht für die Öffentlichkeit freigegeben sind, sondern die sich auf bestimmte Freundschaftskreise, auf bestimmte explizit ausgewählte Nutzerkreise eigentlich beschränken sollen. Und da müssten eigentlich die sozialen Netzwerke endlich dazu kommen, weil wir ja vor 2 Jahren schon mal so einen Skandal hatten, damals bei StudiVZ, dass solche Dinge wie diese Supersuche wirklich nicht mehr zugänglich sind und abgeschaltet werden. Denn auch wenn sie nur für Mitarbeiter beispielsweise verfügbar sind, besteht natürlich immer die Gefahr, dass sich da jemand reinhackt kann und das dann missbraucht.
Was ist denn jetzt so gang und gäbe? Was will man dann jetzt machen? Will man da die Stimme zu benutzen oder irgendetwas, um neue Sicherheitsdinge reinzubringen?
Ja, die sozialen Netzwerke sind da so ein bisschen ratlos. Sie versuchen dann sogenannte Recapture-Sicherheitsabfragen, die also etwas komplizierter sind, die beispielsweise mit Variationen von solchen Zeichen arbeiten, die beispielsweise damit arbeiten, dass sehr, sehr subtil gestellte Fragen gestellt werden, die man dann erst alle noch mühsam nachprogrammieren müsste zu arbeiten. Das gibt für eine bestimmte Zeit Sicherheit, aber da muss man sich eben im Klaren sein, es dauert nicht lange, dann sind eben die Mustererkennungsprogramme auf dem Stand, dass sie auch solche Sicherheitsabfragen dann eben lösen können, automatisiert. Mhm. Das Problem liegt wirklich darin, dass solche Datensätze automatisiert gesammelt, ausgewertet und dann eben für ja weitere so Business Intelligence Anfragen verwendet werden können, wie etwa Werbemails.
Also ich habe da schon ganz sichere Sachen erlebt, die kam ich selbst nicht rein, weil ich das nicht lesen konnte, was sie mir da angeboten hatten. Mhm. Da habe ich ein L und ein 1 und ein I und so und da saß ich da dreimal saß ich davor, bis ich da überhaupt mal reinkam.
Also offensichtlich, wenn ich das alles richtig verstanden habe, kann man StudiVZ keinen Vorwurf machen. Die sind zwar nicht ganz, ganz vorn dran in der Entwicklung, aber die haben ein sicheres System. Es wurde gezielt, bewusst mit sehr hocheffizienten Methoden gehackt. Und der Hacker, der lebt nicht mehr. Weißt du da schon Näheres darüber?
Ja, es wurde bestätigt, dass er tot ist. Er ist ja verhaftet worden. Er sitzt in saß in Untersuchungshaft. Und über seinen Tod gibt es verschiedene Aussagen. Zum einen gab es die Aussage, er habe Selbstmord begangen. Zum anderen tauchten natürlich sofort die Gerüchte auf. Ah, ein Selbstmord, sehr unglaubwürdig, was ist da wohl hinter? Und ich denke, man sollte das auch einfach zum Anlass nehmen, zumal es ja einige Parallelfälle vor einigen Jahren, ich denke da nur an diesen Thronfall in Berlin gab, dass man nochmal darauf hinweist, wann immer wir es mit solchen Datenkriminellen zu tun haben, wann immer wir es mit solchen Datengeschäften zu tun haben, die unter der Decke passieren, die eben im grauen oder wirklich schon im schwarzen Umfeld passieren, da wird es wirklich gefährlich, weil da eine ganz, ganz stark organisierte Kriminalität dahinter steckt.
Also, von allen Seiten gefährlich. Danke für die Informationen, auch wenn sie nicht besonders schön sind, aber wir müssen eben das Gehirn einschalten und selbst aufpassen. Danke, Peter.
Ja, so ist das wohl, das müssen wir.
So, ich lese etwas vor, ich muss es in Englisch vorlesen. Geometric Networks, Metric Space Embeddings and Special Data Mining. Das ist der Titel eines Seminars, was gerade heute in Dagstuhl stattfindet. Wir waren lange nicht mehr da mit dem Mikrofon und wir wollen heute schalten und begrüßen dort einen Professor Dr. Rolf Klein von der Universität in Bonn. Er gehört mit zu den Veranstaltern dieses Seminars. Als ich das gelesen habe, konnte ich so recht nichts mit anfangen. Können Sie mal erklären, was sich dahinter versteckt?
Ja, schönen guten Tag, Herr Back. Das geht, glaube ich, nicht nur Ihnen so, sondern auch Insidern. Man muss das in der Tat ein bisschen erklären, was diese Begriffe bedeuten. Und vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an, mit den Geometric Networks. Da geht es um folgendes Problem. Man stellt sich mal vor, dass man in einem Land verschiedene Städte gegeben hat und die sollen jetzt durch ein Straßennetz verbunden werden. Mhm. Und wie immer ist das Budget natürlich begrenzt, man kann da nicht beliebig viel Geld ausgeben, aber man möchte doch, dass die Verbindungen hinterher gut sind. In dem Sinn, wenn man also zum Beispiel von Köln nach München fahren möchte mit dem Auto, dass das dann auf der Autobahn nicht sehr viel weiter ist, als wenn man jetzt Luftlinie fahren würde. Und wie man das jetzt macht im Einzelnen und dabei auch noch Geld sparen kann, das ist genau der Inhalt von diesem ersten Punkt.
Klingt so ein bisschen nach Traveling Salesman?
Ja, das hat entfernt auch was damit zu tun. Und es ist auch durchaus so, dass es da Fragen gibt, die schwer sind, also in diesem klassischen Sinn NPH. Genau wie der Traveling Salesman. Mhm.
Wie lösen Sie das denn? Das heißt, wie gehen Sie an die Problemstellung heran?
Nun, es gibt Verfahren, die ermöglichen es einem, solche Netzwerke zu konstruieren, die also tatsächlich beide Vorteile in sich vereinen, dass sie also relativ preiswert sind und dass sie außerdem gute Verbindungen liefern. Und die Verfahren, mit denen man sowas berechnen kann, das sind halt genau die Algorithmen, über die wir arbeiten. Und das sind zum Teil schon recht komplizierte Dinge, die man da anstellen muss.
Die wir arbeiten, das heißt, es sind 41 Leute in dem Seminar zusammengekommen, die alle sich für dasselbe Thema interessieren. Und die Veranstalter setzen sich ja aus fünf Leuten zusammen, sehe ich gerade. Da ist einmal die Texas at Arlington dabei, dann ist NICTA in Sydney dabei, Bonn ist dabei, Berlin ist dabei und die Carleton University in Ottawa, also recht international.
Das ist richtig. Das liegt daran, dass diese Themen so interessant sind, dass auf der ganzen Welt Forschergruppen gibt, die daran arbeiten.
Was machen die? Was machen Sie? Sie sind also Informatik-Lehrstuhl in Bonn? Oder?
Ja.
Die anderen sind auch alles Informatiker?
Das sind auch alles Informatiker. Und wir sind eigentlich schon zufrieden oder sogar glücklich, wenn wir sagen können, dieses Problem lässt sich mit einem Rechner in der und der Zeit lösen. Mhm. Und dann würden wir typischerweise das den Praktikern in die Hand drücken und sagen, ihr habt ein schönes Verfahren, guckt mal zu, ob ihr das gebrauchen könnt. Ja. Ganz oft klappt das auch.
Und jetzt, Herr Professor Klein, haben Sie gesagt, das hat etwas mit dem Traveling Salesman Problem zu tun. Das heißt, da versucht man ja eine optimale Route zu finden. Dafür gibt es aber keine Rechenverfahren, sondern wir müssen über verschiedene Verfahren uns versuchen, da heranzutasten.
Das ist richtig.
Was ist denn der Unterschied jetzt zu Ihrem Lösungsansatz?
Ja, beim Traveling Salesman Verfahren ist es genau so, wie Sie sagten. Wenn man das also etwa für Städte in der Ebene spielt, dann kann man Lösungen finden, die beliebig dicht an der optimalen Lösung liegen. Aber es wird dann auch immer komplizierter, diese Lösungen zu bestimmen. Bei der Frage von dem Straßenbau ist es so, dass man also in relativ moderater Rechenzeit, und zwar, wenn man das genau sagen will, n mal Logarithmus, n viele Schritte muss man da machen, um n Städte schon ganz vernünftig miteinander zu verbinden. Der Unterschied ist nur, man weiß hinterher, dass das gut ist, man weiß aber nicht, dass es optimal ist. Wenn man sich da auch für Optimalität interessiert, dann wird das Problem schwieriger.
Mhm. Metric Space Embeddings scheint mir auch kompliziert zu sein.
Ja, das hat aber auch einen ganz leicht erklärbaren Hintergrund. Denn es ist ja so, dass viele komplizierte Objekte durch Zahlen beschrieben werden. Das können also komplizierte Werkstücke sein beim Maschinenbau oder DNA-Sequenzen. Und wenn man jetzt darstellen möchte, dass zwei solche Objekte einander ähnlich sind, dann kann man das dadurch tun, dass man guckt, ob die Zahlen ungefähr die gleichen sind, mit denen diese Objekte beschrieben werden. Wenn das nun aber Tausende von Zahlen sind, die man da braucht, dann muss man in einem tausenddimensionalen Raum rechnen. Und das, ja, das macht auch gar keinen Spaß, das können wir auch nicht richtig gut. Und deshalb ist die Frage, kann man das Problem nicht projizieren in einen Raum, der weniger Dimensionen hat, aber so, dass ein großer Teil der Informationen, die man braucht, erhalten bleibt.
Könnten Sie mal versuchen, das irgendwie bildhaft darzustellen? Wenn ich also einen Raum habe, der drei Dimensionen hat und da drin einen Punkt beschrieben habe, wie kann ich den auf zwei Dimensionen projizieren, ohne dass jetzt die Tiefe zum Beispiel verloren geht?
Ja, die Tiefe wird sicherlich verloren gehen. Woran wir uns interessieren, sind die Abstände der Punkte zueinander. Und das kann man zum Beispiel bei Ihrem Beispiel so machen, dass man einfach eine zweidimensionale Ebene zufällig in den Raum hält. Und da projiziert man jetzt die Punkte drauf, senkrecht. Und dann kann man beweisen, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit gut funktioniert.
Mhm. So, und Sie rechnen also normalerweise dann mit mehreren hundert, mit tausend Dimensionen. Das kann man aber im Kopf nicht mehr, das kann nur der Rechner.
Nein, das kann nur der Rechner und auch der tut sich damit schwer. Denn ein großer Teil der schönen Verfahren, die wir kennen, die funktionieren in niedrigeren Dimensionen sehr viel besser als in hohen Dimensionen.
Haben Sie denn so einen richtigen Number Cruncher?
Wir haben in Bonn auch ein paar sehr schnelle Rechner. Heutzutage braucht man, glaube ich, keine Cray mehr. Es reicht schon, wenn man so mittelgroße mit vielen Prozessorkarten zusammenbindet. Und man muss natürlich in dem Zusammenhang auch sagen, dass das Rechnen mit den Grafikkarten gerade bei den Anwendern immer beliebter wird. Ja. Und die werden immer erfolgreicher.
Dann haben Sie noch ein schönes Thema, das dritte, was wir hier Special Data Mining. Das klingt nach Datenerhebungen.
Ja, wobei die Daten manchmal schon erhoben sind und man möchte jetzt einfach den Daten ansehen, was die uns erzählen können. Und da ist vielleicht ein ganz hübsches Beispiel, auch eine reale Anwendung. Man hat also Rentieren Sensoren umgebunden und dann die GPS-Positionen ermittelt und dann festgehalten, wie einzelne Tiere sich über die Zeit hinweg räumlich in der Freiheit bewegt haben. Und wenn man jetzt all diese Daten nebeneinander legt, dann kann man über das Herdenverhalten der Tiere eine ganze Menge lernen. Zum Beispiel, wo die sich versammeln und was in einer Herde der Anführer ist, weil das der Erste ist, der eine neue Richtung einschlägt, dem die anderen dann folgen und solche interessanten Dinge. Und wenn ich das noch schnell sagen darf, das geht natürlich nicht nur für Tiere in der Wildnis, sondern auch für Autos in einer Stadt.
Und möglicherweise kann man ja auch das Herdenverhalten des Menschen damit beurteilen. Das ist so eine kleine Angst dabei, bei dem, was Sie da erzählen. Denn TomTom macht es ja zum Beispiel, dass sie mit Mobilfunkprovidern zusammenarbeiten und die Aufenthaltsdaten der Telefone, nicht der Menschen natürlich, bestimmen und daraus schon heute errechnen, wo ist plötzlich ein Stau aufgetreten, um daraus Empfehlungen abzuleiten. Ist das auch eine Anwendung für Ihre Entwicklung?
Ich teile Ihre Sorge. Man kann mit solchen Verfahren natürlich auch Dinge tun, die nicht erwünscht sind. Aber ich glaube, das ist wie bei jedem Werkzeug. Das kann man sinnvoll verwenden und man kann es auch missbrauchen. Und ich glaube, letzten Endes ist das etwas, worüber die Gesellschaft wachen muss. Da sind die Wissenschaftler eigentlich schon so ein bisschen überfordert.
Mhm. So, vielen Dank. Das war sehr interessant. Und ich weiß schon, was Sie heute Abend machen werden. Sie werden in eine der gekühlten Boxen greifen, denn da sind schöne Sachen drin. Ich kenne das von meinen Aufenthalten. Halten den Dachstuhl. Und es kann sehr lange werden und sehr, sehr lange kann die Diskussion werden.
Da
vielen Dank.
Gerne, Herr Back.
Viel Erfolg weiterhin. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Das war's für heute. Keine Zeit mehr. Daumen hoch und?
Und?
Tschüss.
Und
EBIP.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.